Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es wäre eine unfassbare Umweltkatastrophe, wenn 1600 Tonnen Schweröl in der Nordsee landen würden. So viel hat der brennende Autofrachter vor der niederländischen Küste geladen. Aber die Lage scheint sich zumindest ein bisschen stabilisiert zu haben.
Ich habe Hoffnung tatsächlich aufgrund dieses professionellen Handelns der Rettungskräfte, dass die das in den Griff kriegen.
Das sagt Kim Detloff vom NABU. Er schätzt uns die Situation rund um den brennenden Frachter heute ein. Und wir schauen uns an, wie unterscheiden sich eigentlich Depression, depressive Erschöpfung und Burnout.
Wenn ich jetzt merke, dieser Zustand dauert länger als 2 Wochen, und das ist zum Beispiel eins der Kriterien für die Depression, dann ist es schon so, dass man überlegen sollte, okay, sollte ich da mal ärztliche Hilfe aufsuchen oder auch therapeutische.
Das sagt Psychiater Bastian Willenborg. Welche Warnsignale es jeweils gibt und wo wir Hilfe bekommen, wenn wir sowas auch an uns bemerken, auch das ist eins unserer Themen heute. Es ist Freitag, 28. Juli. Ich bin Rahel Klein. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Seit fast 3 Tagen brennt der riesige Frachter vor der niederländischen Küste jetzt schon. Und die Angst ist groß. Was passiert, sollte dieser Frachter sinken? Er hat fast 3800 Autos an Bord, jede Menge Schweröl und Marinediesel. Aktuell sei die Lage stabil, sagt die niederländische Küstenwache. Der Brand habe ein bisschen nachgelassen. Aber das Schiff zu bergen ist immer noch schwierig und eine Umweltkatastrophe auch noch nicht gebannt. Das Wattenmeer mit seinem wirklich sensiblen Ökosystem ist ja auch gleich um die Ecke. Und wir lassen uns das Ganze einschätzen von Kim Detloff. Er leitet den Bereich Meeresschutz beim NABU. Herr Detloff, es heißt immer wieder, es drohe eine Umweltkatastrophe. Sie sagen, die Umweltkatastrophe ist schon da. Warum?
Ja, tatsächlich, das, was wir jetzt erleben, natürlich jetzt schon eine Belastung für das Ökosystem Nordsee. Denn es brennt eine Kleinstadt, es brennt ein schwimmendes Parkhaus und mit allem, was dazugehört. Letztendlich Treibstoffe verbrennen, Kunststoffe verbrennen, Chemikalien verbrennen. Und wir sehen ja diese grauen und weißen Rauchpilze vom Schiff aufsteigen. Und genau das ist halt ein Problem. Wenn dieser Giftcocktail letztendlich ins Wasser gelangt, dann ist das auch schon dort eine lokale Verunreinigung, die auch zu Opfern in der Tierwelt der Nordsee führen wird. Aber ganz wichtig an der Stelle auch, die eigentliche Katastrophe muss vermieden werden. Und das wäre es tatsächlich, wenn die Treibstofftanks bersten.
Ich wollte gerade fragen, also was wäre denn das Schlimmste dann für die Umwelt? Ist das dann genau der Treibstoff oder was ist es dann im Einzelnen?
Ja, wenn wir tatsächlich von einer drohenden Umweltkatastrophe sprechen, dann ist das der Fall eines unkontrollierten Sinkens des Frachters. Und wenn dann das Schiff untergeht und praktisch die Stabilität aufgibt, Tanks vielleicht bersten, dann haben wir das Problem, dass bis zu 1600 Tonnen Schweröl und bis zu 200 Tonnen Marinediesel in die Umwelt gelangen. Und das wird nicht alles aufzufangen sein. Das wird sich schnell verflüchtigen, wird verdriften. Wir haben Windstärken 6 in der Nordsee. Das heißt, vor allem die nordfriesischen Inseln, die Deutsche Bucht wäre betroffen. Und wir haben dann das Problem des Schweröls. Das sinkt, ist klumpig, sinkt relativ schnell zum Meeresboden und ist stark mit Schwermetallen belastet. Und das würde dann zu dieser chronischen Verunreinigung der südlichen Nordsee führen. Und dieses Szenario ist das, wovor Naturschützer, Ökologen, die Behörden am meisten Angst haben.
Würde man denn dieses Schweröl zum Beispiel da noch irgendwie wieder rauskriegen oder auch den Treibstoff? Könnte man da noch irgendwas machen, wenn das wirklich freigesetzt würde?
Ja, was Hoffnung macht, ist natürlich, dass die Behörden, die niederländischen Behörden, glaube ich, einen echt guten Job machen. Man sieht, was an Schlepperkapazitäten, was an Rettungskräften vor Ort ist. Und es ist ja auch ein Ölbekämpfungsschiff vor Ort, die Arca. Und deutsche Behördenschiffe stehen auch zur Unterstützung bereit, sodass man versuchen könnte, möglichst schnell, möglichst viel austretendes Öl aufzunehmen. Aber die Erfahrungen zeigen, dass das eben nicht mit allem Öl gilt. Und gerade Schweröl, wenn es einmal abgesackt ist und sich wie so ein Leichentuch über den Meeresboden übers Watt legt, ist dann letztendlich kaum mehr zu räumen. Das ist die große Gefahr, der wir jetzt gegenüberstehen.
Wenn sich dieses Schweröl, wie Sie sagen, über das Watt legen würde, welche Auswirkungen hätte das ganz konkret auf dieses Ökosystem?
Ja, man darf immer nicht vergessen, dass letztendlich Schweröl, und der NABU wirbt ja seit Jahren, Jahrzehnten dafür, dass das nicht mehr als Schiffstreibstoff eingesetzt werden kann. Das ist ein Abfallprodukt der Raffinerien, das ist eigentlich Sondermüll, aber wird eben auf See noch verbrannt. Und da ist alles drin, was man eigentlich im normalen Kerosin oder Benzin oder so nicht mehr haben möchte. Es sind sehr viel giftige Bestandteile drin, aromatisierte Kohlenwasserstoffe oder eben auch Schwermetalle. Und die sind toxisch. Die greifen das Nervensystem von Meerestieren an, greifen das Atmungssystem von Meerestieren an. Und wer damit tatsächlich kontaminiert wird, in Kontakt gerät, da sind die Vögel und die Meeressäuger praktisch dem Tode geweiht. Und deshalb wollen wir eigentlich schon seit vielen Jahren, dass mit diesem toxischen Treibstoff nicht mehr gefahren werden darf, im Falle einer Havarie.
Wäre es jetzt eine gute Nachricht, sage ich mal in Anführungszeichen, ne, wenn potenziell austretendes Schweröl nicht Richtung Küste und Wattenmeer treiben würde, sondern eher raus aufs offene Meer? Da kommt es ja auch sehr auf die Winde und die Strömungen an, ne?
Ja, genau. Das ist ja auch der Versuch der Bergungsexperten im Moment, das Unglücksschiff erstmal weit weg von der Küste zu halten. Und die Drift, die hilft da so ein bisschen, aber es bewegt sich so langsam Richtung Nordwesten. Und auf hoher See kann man das Öl besser behandeln und versuchen einzufangen als küstennah. Weil wenn es erstmal im Watt liegt und zweimal am Tag fällt das Wattenmeer ja auch zur Hälfte trocken, dann kann man es tatsächlich kaum verhindern, dass das eben in die Sedimente gerät und zu einer langjährigen chronischen Vergiftung führt. Deshalb ja, man kann versuchen, auf der hohen See das Öl besser zu bekämpfen. Und ich habe Hoffnung tatsächlich aufgrund dieses professionellen Handelns der Rettungskräfte, dass die das in den Griff kriegen. Sie haben das Schiff stabilisiert. Jetzt muss relativ schnell, wenn die Temperaturen es zulassen, ein Rettungsteam an Bord, um eine feste Schleppverbindung herzustellen. Und dann sollte das Schiff so schnell wie möglich in einen Nothafen geschleppt werden. Ich hoffe sehr, dass den Rettungskräften genau das gelingt.
Sagt Kim Detloff vom NABU. Und ja, Herr Detloff, ich glaube, wir hoffen alle mit Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute kommt die AfD in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammen und gerade läuft es für die Partei, zumindest was die Umfragen angeht, ja ziemlich gut. 18-21% kommt sie im Moment in Umfragen deutschlandweit. Das ist ziemlich stabil. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, verfolgt den Parteitag für uns. Niklas, herrscht bei der AfD angesichts der Umfragen und ja auch Erfolgen auf kommunaler Ebene gerade Partystimmung?
Ja, das kann man so sagen. Die AfD badet hier in Magdeburg natürlich im eigenen Erfolg, obwohl Tino Chrupalla, der Bundessprecher, gleich zu Beginn gesagt hat, wir nehmen die Umfragen mit Demut auf. Kurz danach hat er aber dann genüsslich Friedrich Merz vorgeführt, den CDU-Parteichef, der ja von der Alternative mit Substanz geredet hat und auch noch unklar war in dieser Brandmauer-Debatte. Ja, und diesen Elfmeter lässt sich die AfD da nicht nehmen und hat gesagt, wir sind das Original, liebe CDU, lasst uns die schwarz-grüne Brandmauer einreißen. Robert Sesselmann, der frisch gewählte AfD-Landrat in Thüringen, der gibt hier auf dem Magdeburger Messegelände eine Autogrammstunde, signiert seine Wahlplakate. Ja, das ist so ein bisschen der Posterboy der AfD hier in Magdeburg, der Landrat, frisch gewählt. Aber so viele von dieser Sorte hat die AfD halt nicht und das ist für die Partei auch ein Problem.
Das Thema Brandmauer zur AfD, Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, du hast es angesprochen, war diese Woche ja wirklich überall präsent. Nicht zuletzt eben wegen auch zum Teil ja wirklich diffuser Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz, wo man nicht so ganz genau wusste, wie meint das denn jetzt mit der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene? Wie stellt sich die AfD denn so eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien vor? Also formuliert die auch einen ganz klaren Regierungsanspruch?
Ja, das tut sie durchaus. Also Thüringen ist ja so ein Beispiel, die ist extrem stark dort, die AfD. Und Björn Höcke will dort Ministerpräsident werden mit der CDU maximal als Juniorpartner. Also das sind die Ziele. Und ansonsten heißt es hier aus den Ostverbänden, so stark werden in den Länderparlamenten, dass an der AfD, naja, insofern kein Weg mehr im Landesparlament vorbeigeht, als dass sie mitbestimmen kann, welche Leute zum Beispiel in den Rundfunkrat gewählt werden oder wenn ein Richter am Landesverfassungsgericht neu besetzt oder neu gewählt werden muss, dann müsste bei einer sehr stark vertretenen AfD im Landtag eben geredet werden mit der Partei, weil sie das Ganze sonst blockieren kann. Also das sind hier die Ziele. Und die AfD tritt selbstbewusst auf.
Ich wollte gerade fragen, tritt selbstbewusst auf? Vergangene Parteitage waren ja sehr oft von Streit, Spaltung geprägt. Da hieß es oft, die AfD zerlege sich dadurch vielleicht irgendwann selber. Ist das vorbei? Also tritt die AfD geschlossen auf?
Ja, ich würde schon sagen, dass sie geschlossener auftritt als bei vorherigen Parteitagen. Ein Jörg Meuthen, der sich auf offener Bühne mit Tino Chrupalla gezofft hat, das gibt's nicht mehr. Jörg Meuthen ist weg. Und was mir auch aufgefallen ist, heute ging es ja auch um Europa. Die wichtigste Frage war ja, will die AfD der Europäischen Vereinigung rechter und rechtsextremer Parteien beitreten, der Partei Identität und Demokratie? Das war eine strittige Frage, weil einige gesagt haben, na, wollen wir jetzt noch europäischer werden und sind wir nicht vielleicht dann nicht mehr ganz deutsch genug? Mhm. Und die Parteiführung hat das relativ straff durchgepeitscht, eine Mehrheit organisiert und ja, schon einen gewissen Zugriff. Und ja, die Partei hat das dann abgenickt. Und das ist schon eine Veränderung im Vergleich zu früheren Jahren.
Sagt Niklas Otterbach, unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt. Mit ihm habe ich über den AfD-Bundesparteitag in Magdeburg gesprochen und wie geschlossen die Partei auftritt und welchen Regierungsanspruch sie auch für sich formuliert. Danke dir, Niklas.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Depressive Erschöpfung. Das steht auf dem Überweisungsschein von Influencerin Luisa Dellert. Den hat sie diese Woche auf ihrem Instagram-Account gepostet. Und da schildert sie, was in den vergangenen 2 Monaten seit dieser Diagnose in ihrem Leben passiert ist, in denen sie sich eine Auszeit genommen hat. Und wir haben uns in dem Zusammenhang gefragt, was ist eigentlich eine depressive Erschöpfung genau und wie unterscheidet sich das auch von einem Burnout oder auch von einer Depression? Celine Wegert aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das heute genauer angesehen. Celine, fangen wir vielleicht mal mit der depressiven Erschöpfung an, von der Luisa Dellert schreibt. Was ist das genau?
Also das bedeutet, dass es einem Menschen gerade nicht gut geht. Das ist also ein Zustand im Augenblick. Mhm. Und man kann dazu auch depressive Verstimmung sagen. Aber ganz wichtig, das ist noch keine Depression. Also du kannst dir das vielleicht vorstellen, wie wenn dich zum Beispiel was wirklich richtig wütend macht, dann hast du eine wütende Verstimmung.
Mhm. Und wo genau beginnt dann die Depression?
Wenn es jemandem über einen gewissen Zeitraum konstant schlecht geht, das sagt Bastian Willenborg. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie.
Wenn ich jetzt merke, dieser Zustand dauert länger als 2 Wochen, und das ist zum Beispiel eins der Kriterien für die Depression, 2 Wochen lang niedergeschlagene Stimmung, weniger Energie, erlebe weniger Freude. Und wenn man merkt, das ist jetzt doch was länger dauerndes, dann ist es schon so, dass man überlegen sollte, okay, sollte ich da mal ärztliche Hilfe aufsuchen oder auch therapeutische.
Wichtig ist da aber, man kann sich ja auch mal 2 Wochen schlecht fühlen, weil man vielleicht gerade eine schlimme Trennung durchmacht. Mhm. Und das ist dann nicht automatisch auch eine Depression, weil man da eben auch häufig Schwankungen fühlt, also traurig ist und sich dann aber auch wieder über schöne Momente freut. Bei einer Depression ist es laut dem Experten eher so eine Art Gefühllosigkeit, wo man sich gar nicht mehr freuen kann.
Okay, wo dann so ja schöne Momente eben auch gar nicht mehr vorkommen. Was ist dann wiederum der Unterschied zum Burnout?
Also das Burnout ist tatsächlich ganz formell betrachtet keine psychische Erkrankung, sondern Bastian Willenborg sagt, wenn man sich in diesem Zustand befindet, dann ist das eher so ein Risikofaktor, dass man eine psychische Erkrankung entwickeln kann. Also ähnlich wie das Rauchen ein Risikofaktor für einen Herzinfarkt sein kann.
Man kann ähnlich wie bei der Depression sich erschöpft fühlen, weniger Freude erleben. Man kann im Burnout aber zum Beispiel auch sehr zynisch werden. Oder aggressiv oder eher wütend. Und der wesentliche Unterschied zu wirklich psychischen Erkrankungen ist, dass das beim Burnout nicht so stark ausgeprägt ist. Das heißt, wenn ich mich erschöpft fühle, hat es noch nicht das Ausmaß erreicht, wie es bei der Depression wäre.
Warnsignale für so einen Burnout sind, dass man zum Beispiel nicht mehr abschalten kann, vielleicht auch schlechter einschläft und auch genervter wird. Und auch wenn die Menschen im Umfeld merken, dass man sich verändert.
Angenommen, man, ja, weiß ich nicht, sitzt zu Hause, beobachtet sich, erkennt auch einige dieser Symptome bei sich selber, also von Depression oder auch von Burnout wieder. Wann ist dann so ein Punkt erreicht, wo man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen sollte?
Also Bastian Willenborg sagt dann, wenn man Tage oder vielleicht auch wochenlang schon nicht mehr gut schlafen kann. Mhm. Also man ist müde, aber die Gedanken kreisen dann so sehr, dass man nicht einschlafen kann und dann ist man noch erschöpfter. Und noch ein anderes Signal für professionelle Hilfe, wenn man zum Beispiel viel Druck auf der Arbeit hat, sich zurückzieht, zynisch wird und zurückweisend gegenüber Menschen ist, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben.
Jetzt wissen wir alle, dass es sehr, sehr schwierig sein kann, einen Therapieplatz zu finden.
Ja, und das ist natürlich gerade in so einer schwierigen Situation einfach super hart. Aber auch da gibt es Angebote, die diese Zeit überbrücken können. Also man kann tatsächlich erstmal zum Hausarzt oder der Hausärztin gehen oder man versucht, an einen Termin in einer psychotherapeutischen Sprechstunde zu kommen. Die müssen alle Psychotherapeuten mit Kassenzulassung anbieten. Mhm. Ansonsten kann man sich auch an die Deutsche Depressionshilfe wenden oder auch das Krisentelefon anrufen, wenn man Hilfe braucht. Und Experte Bastian Willenborg empfiehlt außerdem Apps, die wissenschaftlich fundiert arbeiten und präventiv helfen können, wenn man jetzt nicht direkt an eine Therapie kommt.
Okay.
Also, da gibt es zum Beispiel die Deprexis-App, das ist so ein Selbsthilfeprogramm und die Kosten dafür werden sogar von der Krankenkasse übernommen. Und er empfiehlt außerdem die kostenlose App Cogito mit C vorne. Da kann man Übungen für Selbstwert und auch für Schlaf machen.
Ein ganz wichtiges Ding dabei ist ja auch, sich überhaupt erstmal einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Ne? Das ist ja oft auch nicht einfach. Hat er da noch einen Tipp, wie man da vielleicht auch besser mit zurechtkommt?
Ja, und zwar sich ganz bewusst machen, dass man nichts dafür kann.
Es gibt Depressionen eben auch ohne Auslöser, weil die Menschen, die dann sagen, ich habe doch alles, ich habe doch eine Wohnung, ich bin in einer Partnerschaft, mir geht es doch eigentlich gut, der Job macht mir Spaß, warum bin ich denn jetzt hier? Dass das kein eigenes Versagen ist. Für eine Depression kann ich genauso wenig wie für eine Grippe.
Und dann eben auch sich klar machen, dass das wirklich keine seltene Krankheit ist. Also Experten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, bei 16-20% liegt. Das heißt, man ist damit definitiv nicht alleine.
Was der Unterschied zwischen Depression, depressiver Erschöpfung und Burnout ist und wo man Hilfe bekommt, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert heute für uns angeschaut. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 2 Jahren haben in Afghanistan wieder die radikalen Taliban die Macht im Land übernommen. Und das bringt besonders Menschen in Gefahr, die vorher jahrelang als Ortskräfte unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet haben. Die Bundesregierung hatte deshalb ja versprochen, diese Ortskräfte besonders zu schützen und in Deutschland aufzunehmen. Investigative Recherchen zeigen jetzt aber, die Bundesregierung hat diese Menschen immer wieder abgewiesen. Darüber spreche ich jetzt mit Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Anne, wer ist denn da abgewiesen worden?
Unter anderem Menschen, die beim Police Corporation Project gearbeitet haben. Also das waren zum Beispiel Leute, die afghanischen Polizisten Lesen und Schreiben beigebracht haben. Und diese Leute hatten Werksverträge von der GIZ. Das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die ist in deutscher staatlicher Hand.
Und diese Ortskräfte sind durch die Taliban in Gefahr.
Ja, da geht es um Personen, die offenbar sogar die GIZ selbst als ehemalige Auftraggeberin laut internen Dokumenten für gefährdet hält. Mhm. Das haben investigative Recherchen ergeben von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und dem Investigativbüro Lighthouse Reports. Und das Rechercheteam hat auch einzelne Fälle überprüft und mit Betroffenen gesprochen, die natürlich nicht erkennbar sein dürfen, um sie nicht noch mehr in Gefahr zu bringen.
Ich habe im Bildungsbereich gearbeitet, mich angestrengt. Ich habe mich damit zum Feind gemacht, zum Feind der Taliban, zum Feind der Menschen, die nicht an Demokratie glauben.
Das ist einer der Betroffenen und der Rechercheverbund hat insgesamt 20 solcher Fälle im Detail untersucht.
Aber das betrifft ja insgesamt viel, viel mehr ehemalige Ortskräfte, oder? Also über wie viele abgewiesene Leute reden wir da?
Also den Recherchen zufolge haben da mehr als 1300 ehemalige Mitarbeiter aus diesem Polizeiprojekt sich bei der Bundesrepublik gemeldet und gesagt, dass sie sich selbst für gefährdet halten. Davon haben dann aber weniger als 60 eine Aufnahmezusage bekommen und mehr als 1000 wurden abgelehnt und durften entsprechend nicht nach Deutschland einreisen. Und aus vertraulichen Regierungsdokumenten geht hervor, dass Beamte in Deutschland da offenbar angewiesen wurden, bei der Prüfung von Leuten mit so einem GIZ-Werksvertrag eine, Zitat, restriktive Handhabung anzuwenden, also sie eher abzulehnen.
Und nennt die Bundesregierung jetzt einen Grund für die Ablehnung?
Also das zuständige Entwicklungsministerium stellt sich da auf den Standpunkt, dass diese Mitarbeiter in dem Polizeiprojekt eben nicht, Zitat, in besonderem Maße exponiert gewesen seien und dass sie eben auch nicht in Gefahr seien, ins Visier der Taliban zu rücken. Mhm. Man muss halt dazu sagen, in Afghanistan unter den Taliban zu leben, das ist für ganz, ganz viele Männer und Frauen grundsätzlich gefährlich. Und deswegen gibt es da von deutscher Seite eine Anforderung. Die ehemaligen Ortskräfte müssen nachweisen, dass sie nochmal besonders gefährdet sind. Und zwar aufgrund dessen, was sie halt früher im deutschen Auftrag laut ihrem Vertrag gemacht haben.
Und da kann man sich ja vorstellen, dass das für die Betroffenen in der Praxis nicht einfach ist, diese zusätzliche Gefahr nochmal belegen zu können, dass das dann auch deutschen Beamten und Beamtinnen reicht. Wie reagiert denn die Bundesregierung jetzt auf diese Recherchen?
Also die verweist unter anderem darauf, dass in den letzten 2 Jahren mehr als 30.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen sind und darunter eben auch mehr als 4.000 ehemalige Ortskräfte. Und die Regierung nennt da auch noch eine Option, wie gefährdete Menschen aus Afghanistan ein Visum für Deutschland bekommen können. Also noch eine andere Option, nämlich das Bundesaufnahmeprogramm. Das sollte ursprünglich eine schnelle Einreise nach Deutschland ermöglichen. Aber laut den Erkenntnissen dieses Rechercheverbunds liegt dieses Programm gerade quasi auf Eis und darüber wird auch niemand aufgenommen.
Die Bundesregierung lässt ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan nicht nach Deutschland einreisen, obwohl sie als gefährdet gelten. Das zeigt eine investigative Recherche. Infos dazu habt ihr von Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam gehört. Danke, Anne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bullshit-Jobs. So nennt die ein US-Wissenschaftler, bei denen Menschen ihre Arbeit als nutzlos für die Gesellschaft empfinden. Und das Phänomen hat auch ein Soziologe von der Uni Zürich untersucht. Und spannend dabei ist, bei Büroangestellten oder Menschen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, ist dieses Gefühl deutlich höher ausgeprägt als in anderen Berufen. Geld muss natürlich trotzdem verdient werden. Und da haben wir uns gefragt, wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, ja, so richtig relevant ist das hier alles nicht, was ich da mache. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat Lösungsvorschläge vom Experten gesammelt.
Fast jeder hat doch schon mal für Geld etwas gemacht, was nicht unbedingt zum persönlichen Life-Goal gehört. Ferienjobs, während alle anderen schon im Urlaub sind, unbezahlte Praktika oder eine Festanstellung für die Karriereleiter mit eigentlich stressigen KollegInnen. Gidon Wagner war Ende 20, selbstständig als Texter, als ihn seine Arbeit plötzlich völlig aus der Bahn geworfen hat.
Es war eben diese Suche, ich habe immer nach mehr gesucht. Das muss doch ein höheres Ziel haben. Und ich wollte wirklich was ganz Großes aufbauen, als ich gestartet bin. Und dann lief das auf sowas raus, sowas Normales, sowas, ja, läuft gut, aber was kommt dann? So, da hat einfach was gefehlt für mich. Und irgendwann war nur noch dieses Ding Kohle verdienen im Vordergrund.
Der Journalist und Autor zieht die Reißleine, als die Arbeit in seiner eigenen Agentur, die er mit einem Freund aufgebaut hat, sogar körperliche Auswirkungen bekommt.
Irgendwann dann hatte ich dann auch wirklich Panikattacken und niedergeschlagen war ich. Das lief auch schon ein paar Nächte lang, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Da hat alles in mir geschrien. Das war so ein Moment, da habe ich meinen Geschäftspartner in der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich muss dir jetzt alles übergeben, was gerade bei mir läuft. Ich bin raus.
Gidon Wagner ändert als Konsequenz sein Aufgabenfeld in der Agentur. Aber woher kommt dieses Gefühl, einen sogenannten Bullshit-Job zu haben? Martin Zeschke ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der TU Leipzig und sagt,
das ist sehr individuell unterschiedlich und da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass es in bestimmten Bereichen, und das sind nicht unbedingt diejenigen, die mehr oder weniger Geld verdienen, dass da oftmals diese Sinnfrage mehr gestellt wird und eher negativ beantwortet wird.
So sagten zum Beispiel Personen, die im Einzelhandel arbeiten, bei der Frage danach, ob sie dort einen gesellschaftlichen Nutzen erbringen, oftmals, nein, sie würden einfach nur Produkte verkaufen. Dabei kann ja genau das für uns, die wir einkaufen, durchaus einen Unterschied machen.
Also wenn ich in den Laden gehe und die Person ist freundlich zu mir oder die hat mir geholfen, dann verbessert das vielleicht meinen Tag und mein individuelles Erleben. Aber halt nicht unbedingt den gesellschaftlichen Impact, der da irgendwie abgelesen werden könnte.
Das Dilemma kennt auch Christoph. Er ist Regionalverkaufsleiter bei einem Auktionsunternehmen. Wie viele sieht er sich nur als Dienstleister? Dabei kann der Weiterverkauf von Baumaschinen durchaus als nachhaltig gesehen werden.
Auf der anderen Seite ist in meinem täglichen Doing, in dem Kontakt mit den Kunden, den ich habe, eigentlich immer nur die Frage, wie bekomme ich als Verkäufer das meiste Geld für meine Maschine? Lohnt sich das für mich? Also insofern habe ich keinen besonderen tägliche Wertschätzung in meiner Arbeit, sondern ja, ich bin halt ein Dienstleister, der seinen Job erbringen soll zu einem möglichst günstigen Preis, ein möglichst gutes Verkaufsergebnis für den Verkäufer zu erzielen.
Aber Christoph ist fein damit, denn das Geld stimmt. Gesellschaftliche Relevanz hin oder her. Selbst wenn das Geld nicht stimmt und das Empfinden, einen Bullshit-Job zu haben, zu groß wird, muss nicht immer gleich eine Kündigung her, weiß der Psychologe Martin Zeschke und rät zum Jobcrafting.
Das heißt, ich schaffe mir den Job, der zu mir passt. Das heißt, ich suche mir vielleicht zusätzliche Aufgaben oder ich übernehme Tätigkeiten, die vielleicht nicht zu 100% zu meinem Themenbereich gehören, aber die ich mir zutraue, für die ich auch die Kompetenzen habe und wo mich dann meine Führungskraft oder meine Kolleginnen und Kollegen auch unterstützen. Wenn ich das gänzlich in Frage stelle, wofür dieses Unternehmen steht, dann würde ich prinzipiell überlegen, das Unternehmen zu wechseln.
Dann bloß weg. Lieber erstmal eine kleine Auszeit mit eventuell weniger Einkommen ansteuern, aber dann mit neuer Energie einen anderen Job finden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.